Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Rudolf Stram, seit Monaten hört man praktisch jeden Tag Krisenmeldungen. Heute Morgen zum Beispiel, dass, glaube ich, in Österreich Banken sollen Geld bekommen. Der Bernanke, amerikanische Notenbankchef, denkt laut über ein Ankurbelungsprogramm nach. Wo stehen wir eigentlich in dieser Krise? Haben wir das Gröbste schon hinter uns oder noch vor uns?
Die Krise ist ganz sicher noch nicht ausgestanden. Ich glaube, das dicke Ende kommt erst noch. Das steht erst noch bevor. Man kann natürlich sagen, jetzt im Moment, was die Liquidität von der UBS betrifft, könnte man wahrscheinlich meinen, dass das Hilfspaket vom Bund sollte reichen. Es ist ja immerhin ein gewaltiges Paket, 68 Milliarden, wenigstens was die Bank betrifft. Aber wir haben ja auch eine Krise im Bankensystem, nicht einfach bei einer Bank und nämlich die Krise,
dass sie in der Wirtschaft vermutlich auch.
Also das kommt erst noch, aber jetzt, was Banken betrifft, haben wir eine Vertrauenskrise und dort weiss man nicht, ob jetzt die Zahlungsfähigkeit unter den Banken wiederhergestellt ist mit dem Hilfspaket oder mit diesen verschiedenen Hilfspaketen. Man weiss auch noch nicht, ob zum Beispiel bei UBS die Kapitalabzüge gestoppt worden sind. Oder das ist ja gewaltig und hat niemand vorausgedacht. Die Massenpsychose und der Vertrauensverlust in der Finanzwelt, dass in einem Quartal bei der UBS über 80 Milliarden Franken abgezogen worden sind. Kurz, das weiss man noch nicht, die Massenpsychologie. Aber das dicke Ende von dieser Rezession, und die ist historisch, wird noch kommen. Erstens müssen die Verluste der Banken, von den Bankkunden in Zukunft oder Steuerzahler gezahlt werden. Und zweitens haben wir noch, und das ist jetzt noch nicht absehbar, Auswirkungen auf die Realwirtschaft, das heisst auf Produktion und Arbeitsplätze.
Die wird dann gerade noch kommen. Das heisst, Sie würden sich, Rudolf Stahl, im Moment lieber nicht getrauen, eine Aussage zu machen, wie lange das es jemanden könnte gehen und wie schwer das es könnte werden. Haben Sie den Eindruck, dass die Öffentlichkeit überhaupt heute schon ein einigermassen präzises Bewusstsein hat von der Schwere von dieser Krise? Oder kommt das erst so langsam?
Ich glaube, dass jetzt die Krise, die hat sich ja schon seit Monaten abzeichnet, jetzt, wo beim Bürger und bei der Bürgerin angekommen ist, die Leute spüren das. Sie werden es dann spätestens spüren, natürlich auch, wenn es sich um Produktion, um den Handel und um die Arbeitsplätze geht. Aber in einigen Bereichen steht die Auswirkung auf den Bürger erst bevor, nämlich bei unseren Pensionskassen. Die müssen zum Glück nicht alle drei Monate rapportieren, sondern erst Ende Jahr. Aber die Auswirkungen auf das Vermögen in den Pensionskassen, das ist dann noch ein Kapitel für sich.
Über das reden wir jetzt heute mal nicht, das kommt dann später bei den Finanzkreisen, die Sie auch kennen. Hat man dort gemerkt, was abgeht? Oder haben Sie noch nicht geschnallt, salopp gesagt?
Ich weiß nicht. Ja. Ich weiss nicht, ob sie, wie sie schlafen, die Banker, und was sie denken. Ich sehe, wenigstens aus ihrer Optik ist die Staatsintervention in allen Ländern, wird ja begrüßt. Das ist ja eigentlich schon, ich weiss nicht, ob ihnen das Umdenken bewusst ist, aber das ist ja schon ein Einschnitt, ein grundlegender Einschnitt ins wirtschaftspolitische Denken. Das waren ausgerechnete Kreise, die der Staat eigentlich immer auch ein bisschen verhöhnt haben und es immer besser gewusst haben, wo der Staat nie eingreifen wollte, nicht nur in der Schweiz, in der ganzen Welt. Lasst uns machen, das ist Selbstregulierung. Wir sind sozusagen die Globalisierer, oder? Und jetzt, über Nacht, müssen in allen Ländern Steuerzahler und staatliche Behörden unter die Arme greifen. Ob ihnen der grundlegend Wechsel in der Doktrin schon bewusst ist, weiss ich nicht. Aber lustig ist ja auf jeden Fall, das hat man gerade gesehen, in diesem Wochenende, alle sind plötzlich für Staatsintervention. Hat man vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr gesehen. Es werden derartige öffentliche Mittel eingesetzt, um ihnen unter die Arme zu greifen, hat ja alle gesagt, der ist ja wahrscheinlich psychiatriebedürftig.
Jetzt eben die Staatsintervention ist in der Schweiz gekommen. Es sind irgendetwas im Bereich von knapp 70 Milliarden, die in die UBS gehen. Ist denn das unumgänglich? Sie haben das müssen machen? Haben wir gar keine andere Wahl gehabt?
Wenn wir einen grossen Brand haben, muss man löschen. Und die Kosten von nicht löschen wären sicher grösser gewesen Also ich kann nichts abgewinnen, dass man sagt, man hat jetzt der Staat hat da nicht sollen eingreifen und unter die Arme greifen. Das ist ganz klar.
Ist ein Konkurs ins Haus gestanden? Oder eine Pleite oder was immer?
Wenn ich höre, dass, wie gesagt, in 3 Monaten 80 Milliarden aus einer Bank rausgezogen werden, aus der Anlegerangst, aus der Massenpsychose, so gibt es nur einen Rettungszwang. Und die Bank ist ja so gross, dass man sie hätte müssen stützen. Man hat ja gesagt, und ich habe das ja schon seit 10 Jahren gesagt, andere ja, too big to fail, zu gross, dass sie noch feiern kann, so eine grosse Bank. Man muss denken, dass 133'000 KMU, Einzelfirmen, kommt sie bei dieser Bank. Und wenn die nicht mehr zahlen kann, stelle ich mir vor, die können die Löhne nicht mehr zahlen. Und da haben wir also viel grössere Schäden. Also retten hat man sie auf jeden Fall müssen. Ob die Art, wie sie jetzt passiert ist, die richtige ist, da kann man dann wirklich diskutieren.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Sie sind offenbar der Meinung, wir müssen es anders machen. Wie denn?
Wenn ich sehe, wie es die Europäer machen, geführt vom britischen Premier Gordon Brown, das ist ein langjähriger Finanzprofi, und der hat ja jetzt eigentlich ganz Europa und lustigerweise auch die Amerikaner auf eine andere Lösung gebracht. Nämlich, dass in Europa der Staat jeweils von den notleidenden Banken Aktien aufkauft, stimmrechtsfreie Aktien, also nicht, dass der Staat
aber nicht intervenieren will,
aber Aktien aufkauft, die sie jetzt einen tiefen Wert, aber dann in Zukunft vom Aktienwert, von Steigerung von diesen Aktien wieder profitiert. Nach einigen Jahren wird jeweils der Staat das wieder verkaufen und dann profitiert er auch etwas, hat auch etwas für das Risiko, das er übernommen hat. Das ist die europäische Lösung. Die schweizerische Lösung ist eigentlich die Paulsen-Lösung, die ursprüngliche amerikanische Lösung, nämlich, dass jetzt 9/10 von diesen öffentlichen Mitteln eingesetzt werden, für Ramschpapier aufzukaufen, wo ein sicherer Teil unwiederbringlich verloren ist. Ein Teil wird sich aufwerten, da wird man auch gewinnen davon, aber ein Teil von diesen Ramschpapier ist unwiederbringlich verloren. Und was ja noch ganz besonders ist, das ist schon in keinem Land, ist, dass man dort nach der ersten Milliarde Auszahlung vom allfälligen Gewinn die UBS wieder lässt, hälftig an den Gewinnen partizipieren. Normalerweise, wenn man Ramschpapier kauft, muss der Käufer auch wieder gewinnen können, in Sack stecken. Und jetzt mit anderen Worten, wir haben eigentlich die ursprüngliche amerikanische Lösung gewählt, ob schon die Amerikaner in der Zwischenzeit auch umgeschmeckt sind und jetzt auch Aktien kaufen.
Jetzt reden Sie von Gewinn, wie sicher, und das wird ja überall gesagt, das gibt dann vermutlich mal, wie sicher ist denn das?
Das ist unsicher. Ich halte, nicht weil es wird, ist jetzt natürlich zu Recht vielleicht zur Beruhigung gesagt worden, ja, ein Teil ist nicht verloren, ein Teil kommt dann wieder rein. Ein Teil muss natürlich Nationalbank möglicherweise für immer abschreiben, und das ist Volksvermögen, und das werden Bund und Kantone später, nicht in den nächsten 2 Jahren nicht, aber später bei den Gewinnauszahlungen spüren. Aber das Schweizer System, unser langsame Milizsystem hat den Rang nicht gefunden, umzuschwenken von der ursprünglichen amerikanischen Lösung auf die europäische Lösung, auf Gordon Brown Lösung. Ich halte die Lösung, dass die Schweiz, also eine Auffanggesellschaft, einfach UBS-Aktien oder auch Wandelanleihen, das kommt früher dazu, Aktien, aufgekauft hat, für weniger riskant, denn die Aktien werden sich irgendwann erholen in den nächsten Jahren. Hingegen bei den Ramschpapier, da liegt jetzt einfach das ganze Risiko beim Steuerzahler und beim Staat. So nach dem alten Motto, Gewinne privat und die Kosten dem Staat.
Jetzt ist Politik da, spielt eine Rolle. Das heisst, sie spielt eben eigentlich keine, weil alles ist ziemlich rasch gegangen und ziemlich heimlich. Man hat noch vor ein paar Wochen, bevor er dann krank geworden ist, der Bundesrat März gehört sagen, es werde sicher nie Geld ausgeben, um eine Bank zu retten. Jetzt praktisch über Nacht ist das gemacht, oder die Politik hat nur noch abnicken können. Die Kommission ist rasch am Mittwochabend einberufen worden, hat können ja sagen. Das Parlament kann zwar reden, aber nichts mehr ändern. Ist Politik ausgeschaltet worden, hat die nichts mehr zu sagen, wenn solche Fälle auftreten, und finden Sie, die lange Jahre im National sind, das gut, Rudolf Stram?
Also wir haben halt ein Milizparlament. Sehr schwer, das aufzubieten ausserhalb der geplanten Sessionen. Ich persönlich finde, in unserem jetzigen System, wie es jetzt ist, mit dem demokratischen System, wo man nicht über Nacht das ganze Parlament aufbieten kann, ist es nicht anders gegangen. Und ich habe das Gejammer vom Parlament, von meinen früheren Kolleginnen und Kollegen im Nationalrat jetzt nicht teilen, dass sie da nicht vororientiert wurden und nicht einbezogen wurden. Wir haben ja die sogenannte Finanzdelegation, 3 und 3 Leute, also von beiden Räten. Und dort muss man schon die Frage stellen. Die sind also aufgeboten worden, haben 2 Stunden Zeit gehabt für das Aktenstudium und gerade anschliessend haben sie die Sitzung gehabt und den Entscheid. Und dort, immerhin müsste ich dort schon die Frage stellen, die haben ja gewusst, was die europäische Lösung ist, letzten Mittwoch. Mhm. Die ist schon auf dem Tisch gewesen. Die Gordon-Brown-Lösung ist schon akzeptiert gewesen von den anderen europäischen Staaten. Das ist bekannt gewesen. Aber sie haben nicht mehr Kraft gehabt, das umzubohlen. Dort müsste man schon fragen, dort ist es wahrscheinlich halt einfach schon ein Mangel an Zeit und Fachkompetenz.
Also die Politik ist de facto überfahren worden. Jetzt wird ja von der Seite der Bundesverwaltung, also Finanzdirektor Peter Siegenthaler, gesagt, das Konzept sei im Wesentlichen im Bund geschrieben worden. Nach aussen haben wir den Eindruck, das ist bei der UBS, das gefällt denen ganz gut, die sind munter, man hat entsprechende Karikaturen gesehen in einzelnen Zeitungen. Ist das jetzt ein Ding, wo sie da skizziert haben, Rudolf Strahm, wo man muss sagen, doch, da hat der Staat, glaube mit dem Vorwahl von dieser Kritik, die sie gemacht haben, das gemacht, was er hätte können, oder ist man da der Bank letztlich zu weit entgegengekommen?
Ich bin nicht Insider, bin nicht mehr Insider und weiss nicht, was gegangen ist. Ich finde, es war richtig, dass es im Vertraulichen passiert, dass nichts rausgesickert ist, weil das hat ja bei diesen wahnsinnigen Massenpsychologie von den Märkten und von den Anlegern, sofort hat das ja wieder
Wirkung. Mehr Geld erst recht
weg, ja, bei der UBS. Ja, klar. Und darum finde ich, ist richtig, dass es vertraulich ist passiert. Sicher hat man gewisse Rahmenbedingungen stärker können von der Bank verlangen. Erstens eben mehr Mittel in Form von Aktienkäufen, stimmrechtsfreie Aktien, und zweitens die Vorschriften, wo jetzt Politik ja einen wieder einholt in Bezug auf Boni. Das hat man gewusst.
Sind denn die so wichtig, die Boni, die ganze Boni-Geschichte? Ich meine, 30 Millionen sind viel, die Marcel Ospel einzogen hat. Das ist schon klar, aber die machen den Braten nicht fass.
Wenn man das fachlich beurteilt, die Rückerstattung von diesen Boni sind jetzt wirklich ein Nebenkriegsschauplatz. Ich will jetzt niemandem jetzt nachtreten, aber wenn wir die Schlagzeilen haben gesehen von dem letzten von den letzten paar Tagen, wo man sich nur um die Boni hat gekümmert, das ist eigentlich nicht der wichtige Punkt. Die Boni, hey, das Hauptproblem ist nämlich schon passiert, nämlich die haben ein falsches Anreizsystem gehabt. Nicht wahr? Die Boni war die Entschädigung, dass bestimmte Kennziffern auf dem Papier, zum Beispiel eben die Gewinne, gestiegen sind. Und die Gewinne hat man aufmanipuliert, zum Teil also mit fragwürdige Methoden. Es ist natürlich möglich, eine Bilanz zu frisieren und ein Kreditsystem aufzubleien. Und aufgrund von dem hat man die Boni gezahlt. Und das war ein falscher Anreiz gewesen. Wir stören nicht die 30 Millionen.
Sondern die für all die Banker.
Das gierige, kleine Aufsteiger aus dem Kleinbasel, wo natürlich das Leben lang natürlich auch nach einem grossen Vermögen und nach der grossen Welt gesucht hat, nachher mit dem Bonussystem in eine Richtung gelenkt wird, wo nachher das ganze System gefährdet. Also die Lenkungswirkung, der falsche Anreiz, ist schlimmer als die 30 Millionen.
Und die Frage ist jetzt aber, ob die Politik, die Sie ja innen und aussen kennen, im Stand ist, dem wirklich zu steuern und etwas entgegenzusetzen in Zukunft. Schafft ihr das? Oder ist sie für das dann wieder zu schwach?
Die Politik, ich glaube, die Politik ist nicht abgemeldet. Im Krisenmanagement ja, vor allem im Zeichen von der Globalisierung. Ich muss noch eine Klammer auftun. Immerhin haben wir jetzt ein Krisenmanagement und international abgestimmt im Vergleich zu 1929, wo das nicht war. Das ist ein Fortschritt auch von der Globalisierung. Aber bei der Feuerwehr ist es so, wenn es brennt, kann nicht mehr der Gemeinderat, der die Oberbehörde ist, kommandieren, sondern das ist der Kommandant. Aber der Gemeinderat kann Brandverhütung in Zukunft und Instrument zur Brandbekämpfung beschliessen. Und
das traut dem Parlament zu.
Und das kann Politik machen. Und dort muss man schon fragen, ist Brandverhütung genügend gewesen? Wenn es um die Eigenmittel geht, nämlich die Eigenmittelvorschriften für die Banken. Nicht? Die Eigenmittel sind sozusagen der einzige Stossdämpfer, der Buffer, wenn es Verluste gibt, die Eigenmittel, die die Bank selber hat. Die UBS hat am Anfang der Krise auf 100 Franken Bilanzsumme nur 2 Franken 10 Eigenmittel gehabt. Und mit diesen 2 Franken 10 hat sie das ganze System, hat sie 98 Franken in Form von grossen Krediten.
Das ist gleich wie jeder Hedgefonds auch, oder?
Das ist wie eine Hebelwirkung, oder? Und das hat ja die Risiken geführt. Aber zurück zu der Frage von der Brandverhütung. Dass die Eigenmittel zu tief sind, das kann ich heute schon offenlegen. Hat man gewusst? Ich möchte erinnern, dass das Parlament, es gibt auch Vorstösse, kann man nachschauen, 98 nach der Asienkrise, wo ja 100-mal kleiner war, aber dann auch schon Verluste hat gebracht, hat verlangt, Eigenmittel aufzutun.
Auf 4 Franken oder 5 oder auf 20?
Ja, auf 5 Franken, würde ich jetzt sagen, einfach verdoppeln.
Einfach zum Beispiel ein Beispiel machen, wenn ich ein Haus möchte kaufen, müsste ich 20% Eigenkapital bringen und hätte dann bei der Chance, die Bank vielleicht zur Chance, die anderen 80 überzukommen. Und die arbeiten dann mit 4 oder 5 Franken auf 100, oder? Das ist richtig, immer noch meilenweit weg,
richtig,
oder?
Richtig, meilenweit weg. Man hat natürlich das verkompliziert. Man hat gesagt, man tut das Risiko gewichten und die tut die verschiedenen Kredite
transchieren. Das ist einfach kompliziert, aber nicht besser.
Es ist kompliziert und ist eigentlich hat der Verschleierung gedient, weil nämlich die Risikogewichtung ist ein Manipulationsinstrument. Das zeigt jetzt, dass all die Modelle sind ja Schrott. Aber zurück noch zum Parlament. Das Parlament hat im Jahr 2000 an sich verlangt von der EBK, von der Eidgenössischen Bankenkommission, vom Bundesrat, dass die Eigenmittel, und zwar speziell für international tätige Banken, also das war ganz konkret gewesen, für Credit Suisse und UBS, erhöht werden. Es ist, ich war selber noch dabei gewesen, in der Grande Société, bei einem Bankierclub, dass man hat über das diskutiert, über sogenannte Swiss Finish, also dass man hat gesagt, die Schweiz, weil sie so klein ist, braucht eigentlich noch ein bisschen mehr Reserven. Und das haben die Grossbanken nicht wollen. Und das hat man nicht können durchsetzen. Und dort würde ich halt einfach schon, was Brandverhütung betrifft, auch an der Politik, an der Regulatorbehörde einen Vorwurf niedersparen. Sie haben zu viel Kameraderie geübt, sie haben eine Schonkultur gegenüber der Grossbank. Alle waren immer nur in der Nickerhaltung da und haben sich nicht durchsetzen gegenüber dieser Grossbank.
Also mit anderen Worten, die Politik ist nicht im Stand, die Banken zu bändigen, sagt das bei Boni, sagt das bei Eigenmitteln und sagt das bei irgendwelchen anderen Mitteln. Das ist offenbar einfach zu schwach. Jetzt kommt da, das haben Sie schon ein paar Mal gesagt, Rudolf Stram, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine allgemeine wirtschaftliche Krise, Rezession vielleicht, was dann sogar überhaupt hinderste geht von uns zu. Ist denn der Staat, das gleiche Parlament im Stand und sind da Mittel, um zum dort etwas zu machen, oder sehen Sie nicht? Früher in den 90er-Jahren ist zum Teil ein Ankurbelungsprogramm gemacht worden. Nachher müssen Sie sagen, es hat eigentlich nichts genützt, ausser dass ein paar einen Haufen verdient haben damit.
Also, grundsätzlich ist Politik auch da nicht abgemeldet, Politik kann etwas machen.
Ja, sie redet, aber wirklich.
Wir haben Konjunkturartikel, lesen in unserer neuen Bundesverfassung, es ist ja schön eigentlich formuliert, Artikel 100, das ist noch eine runde Zahl, sagt, der Bund bekämpft Arbeitslosigkeit und Teuerung und sorgt für eine ausgeglichene Entwicklung. Ihr Mussformel. In den 90er Jahren haben wir eine gewisse Philosophie gehabt, Bund soll sich zurückhalten, Staat soll sich daraus halten. Schaut jetzt nach Amerika. Die bürgerliche, rechtsbürgerliche Regierung in Amerika, die republikanische Regierung, heute Morgen der Bernanke, der fordert, ein antizyklisches Rezessionsbekämpfungsprogramm. Also das, was alle Neoliberalen, was bei uns der Herr Brunetti und die Chefökonomen ja in ihren Reden und Büchern verurteilen, wird in Amerika gefordert, die sind viel pragmatischer.
Gut,
und
die haben ja nächstens Wahlen, müssen ihren Präsidentschaftskandidaten durchbringen, das tönt gut, aber die Frage an Sie als Ökonomen und Obstram, nützt denn das überhaupt etwas? Wenn ich mir jetzt überlege, die Schweiz könnte Infrastruktur bauen, die vielleicht nötig wäre, jetzt hat ja einige vorziehen, oder? Zum Beispiel Bahnboten. Dann gibt man Geld aus. Das heisst aber einfach, dass die liefern können, zum Beispiel Gleis bauen im Lötschberg oder irgendwelchen anderen Ort, sagen, wir haben einen Haufen ab, wir können nicht mehr, wir machen einfach höhere Preise, dann verdienen die mehr und passieren für die Arbeitsbeschaffung tut eigentlich nicht wahnsinnig viel. Beim Bau ist es ähnlich passiert.
Also ich bin da pragmatisch. Wir haben jetzt 2 kleinere Programme in den 90er Jahren gehabt.
Und die haben etwas genützt?
Das erste hat genützt. Das erste ist evaluiert worden. Der Bund hat hier 200 Millionen eingesetzt und der Kanton einen Bonus geben für Bauten, die sie sofort machen. Und dort hat man nachher bei der Arbeitslosenversicherung über 400 Millionen gespart, 200 Millionen ausgegeben, über 400 Millionen gespart und einige tausend Arbeitsplätze erhalten. Das zweite Programm ist in die Hose. Warum? Es ist zu spät gekommen und ist schon in Aufschwung reingefallen. Und dort würde jetzt folgende Folgerungen ziehen. Erstens einmal pragmatisch vorgehen, nicht dogmatisch, der Staat muss oder der Staat darf nicht, sondern schauen bei jedem Fall pragmatisch eine Lösung und weniger Ideologie. Es gibt übrigens in keinem Bereich so viel ideologische Doktrinen und Glaubenssätze wie der Konjunkturpolitik. Zweitens, dass man jetzt das vorbereitet, auch wenn man es noch nicht auslöst. Und das wäre jetzt auch der Appell an die Verwaltung, konkret das Volkswirtschaftsdepartement, wo das müsste in der Schublade vorbereiten, dass es gleich ausgelöst werden kann. Und drittens, was die Wirkung betrifft, habe ich das Gefühl, dass man tatsächlich eine gewisse Multiplikatorwirkung hat. Ihr müsst ja sehen, ein Konjunkturprogramm hat auch eine psychologische Wirkung. Die grösste Gefahr für unsere Krise ist jetzt, für die Rezession in Zukunft, ist, dass Konsumenten kopfscheu werden, weniger kaufen, dann wird weniger produziert und dann gehen Arbeitsplätze gehen verloren. 60% von unserem Bruttoinlandprodukt ist ja Konsum, vom Konsum gestützt.
Eben, und wenn man den Leuten mehr Lohn gäbe, was Gewerkschaften verlangen, dann würde die das vermutlich zu einem grossen Teil ausgehen. Ist denn das wahrscheinlich, dass die Unternehmer sagen, oh, lässig, ja, das machen wir, wir zahlen das dann das Ganze. Oder glauben Sie das, Rudolf?
Das ist gerade das Problem. Wenn jetzt die Unternehmer könnte mehr Lohn auszahlen und jeder
das dann nicht garantieren. Oder wollen sie einfach nicht?
Ich glaube, den Unternehmer geht es natürlich gleich wie die Arbeitnehmer auch. Sie werden jetzt kopfscheuch. Erwarten Auftragseinbrüche. Die sind schon da, vor allem gerade von den Auslandbestellungen her. Und jetzt werden sie natürlich zurückhaltend. Und ihr könnt natürlich die Unternehmer nachher nicht zwingen, sozusagen alle Reserven aufzubrauchen. Und dort haben wir ein Problem. Darum braucht es ja dort psychologische Signale. Ich komme noch eins dazu. Wenn die Leute Angst haben, um einen Arbeitsplatz nützt ihnen auch 5% mehr Lohn nichts. Wenn sie Angst haben, konsumieren sie weniger, legen sie auf die höhere Kante, dann haben wir weniger Konsum, weniger Produktion, weniger Arbeitsplätze.
Das heisst,
Psychologie ist absolut entscheidend.
Das heisst, Spiralen ist am Drehen und zwar nach oben.
Ich will jetzt nicht auch noch das verstärken.
Aber alles, was Sie sagen, deutet in die Richtung.
Aber ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen müssen. Insider wissen, dass ich das im Departement schon vor mehr als einem Jahr gesagt habe, sich vorzubereiten. Und das wird nicht direkt kommen, es wird so sein, ich sage es jetzt bildlich, weil die Amerikaner nicht mehr T-Shirt kaufen können. Und weil sie eine Rezession haben, T-Shirt aus China, kann China weniger liefern und dann können wir weniger Textilmaschinen nach China liefern. Es wird indirekt uns einholen. Und auf das müssen wir uns schwer einstellen. Und dass man jetzt gewisse Programme vorbereitet, dass sie frühzeitig da sind, das erwarte ich von der Politik. Ich erwarte jetzt auch vom Bundesrat und von den Politikern, dass mit der gleichen Konsequenz, wie sie jetzt der Grossbank unter die Arme greifen, auch die Frage von den Arbeitsplätzen und von der Rezessionsbekämpfung angehen.
Die letzte Krise, nach allem, was man so weiss, war wirklich ganz massiv war und die Welt getroffen hat, war wirklich 1929 gewesen. Dann ist nachher, sind neue wirtschaftspolitische Konzepte entwickelt worden, also Staatsverschuldung, Keynes, oder aber Rüstung. Und nachher hat es einen Krieg gegeben. Wie kommt es damals aus?
Ich bin nicht Prophet und auch nicht historisch gebildet, aber ich habe schon gesagt, was ganz fundamental anders ist gegenüber 1929, sind zwei Sachen. Erstens, gegenüber 1929 sind die Regierungen aktiv geworden. 1929 hat man zuerst die Banken zusammenbrechen lassen. Und das Zweite, sie haben sich koordiniert. 1929 hat dort, wo die Krise ist, da gewesen, jede Regierung etwas macht. Zur Inflations- oder zur Rezessionsbekämpfung. Zum Beispiel mit Abwertungen und so weiter. Und dann aber konkurrierend. Und jetzt haben wir eine Koordination. Und das ist ja auch der Vorteil von der Globalisierung, vom Jet-Zeitalter, dass sich die Finanzminister können über Nacht treffen in Washington und einen Keimplan zur Rettung abmachen, zurückgehen und dann wird es durchgeführt. Da haben wir eine gewisse andere Situation. Wie es rauskommt, weiss ich nicht. Ich glaube, dass das Schicksalswahlen sind in den USA. Das sind nämlich nicht nur zwei verschiedene farbige Kandidaten, sondern das sind natürlich auch ganz fundamental verschiedene Wirtschaftskonzepte im Hintergrund.
Könnte da am Ende eine Art, eine andere, irgendwo auch gerechtere Wirtschaftsordnung und ein anderes Verhältnis von der Wirtschaft zur Politik da sein nach ein paar Jahren?
Also, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt das Ende vom Kapitalismus proklamieren und sagen, jetzt ist ein neues Zeitalter von sozialer Wirtschaft oder Sozialismus. Das halte ich für unrealistisch. Was ich mir erhoffe, ist mehr Pragmatismus in Bezug auf Regulierungstätigkeit international, national und international. Dass einmal die Marktfundamentalisten, auch bei uns, die sie ja 10 Jahre lang haben predigt, der Staat macht alles falsch und das sind eigentlich die Privaten, die sozusagen den Reichtum bringen. Oder ausgerechnet denen, die man jetzt unter die Arme greifen muss. Dass dort mehr Pragmatismus kommt. Und was das Internationale betrifft, man muss einfach sehen, dass, sagen wir so, die 30 oder 50 grössten Banken der Welt, die sind untereinander verflochten. Also anfangs der Krise 33'000 Milliarden verflochten. Dass man die nicht mehr national steuern kann. Und darum sind die Ansätze, die jetzt im Internationalen Währungsfonds, wo der Sarkozy und der Braun entwickeln, nämlich so fast eine übernationale Regulierungsbehörde, dass das vielleicht eine neue Perspektive ist, wo nicht nur Globalisierung im Sinn vom freien Kapitalismus, sondern Globalisierung auch im Sinn von der Regulierung im übernationalen Sinn einführt.
Ganz kurz zum Schluss, Rudolf Strahm, sehen Sie denn Bild von dieser neuen Regulierung auch eine Schweiz, die ein bisschen solidarischer und genauer mitmacht?
Ich sehe die Anzeichen noch nicht. Ich sehe einen gewissen Willen, dass man Krisen managt, einen gewissen Willen, dass man auch den Staat einsetzt gegen alle Ideologie. Aber aus dem würde ich noch nicht ableiten, wir haben mehr Solidarität. Ich hoffe, dass sehr viele von links und rechts umdenken, dass es eine gemeinsame Aktion braucht, auch von einer starken und vor allem unabhängigen Regierung.
Rudolf Strahm, besten Dank für das Gespräch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.